Jetzt ist es soweit. Wir kommen zur Predigt. Danke Barbara für den Epheserbrief. Der hat das ja sehr schön rausgemalt, der Schreiber, das apostolische Gebet, wie es da beschrieben wird, dass er betet eben für die Gemeinde, er betet für die Geschwister, dass sie stark werden am inneren Menschen, dass sie stark werden an dem neuen Menschen und dass vor allem sie durch seinen Geist stark werden an dem inwendigen Menschen. Ich wollte heute ein Organ besprechen, nicht ein Organ in dem Sinn, sondern eben das Zentrum des Menschen, und zwar sein Herz. Also nicht das Organ. Carla wird deswegen auf Kur für ein paar Wochen, wie sie uns vorhin gesagt hat. Das Herz des Menschen, also eben nicht sein Organ, sondern sein Innerstes, sein Inneres. Das Herz bedeutet ja den Kern einer Sache, den Mittelpunkt, das Wesentliche und das Wichtigste davon, der vornehmste Teil, eben das, wodurch das Ganze repräsentiert wird. Das ist das Wesen, der Kern der menschlichen Person, sozusagen das seelisch-geistige Zentrum ihres gesamten Lebens. Von hier aus denkt und plant der Mensch, wie es steht in Sprüchen 16,9, des Menschen Herz erdenkt seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Dort hat aber auch Wille, Entschlossenheit seine Wurzeln. Hier haben Treue und Hass ihren Sitz. Hier fällt der Mensch die Entscheidung, ob er gehorsam sein will oder ungehorsam. In der Predigt des Philippus, kurz vor seiner Hinrichtung, spricht er: Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich ihrem Herzen wieder Ägypten zu. Nachdem Israel ja ausgezogen ist aus Ägypten, haben sie das kurze Zeit später wieder bereut und wollten nicht diesem unsichtbaren Gott folgen, der, obwohl er so große Wunder getan hat, wollten sie wieder das Sichtbare haben, wollten wieder zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Und wir kennen das in unserem Leben, wenn wir in so einem Glaubensphasen sind, wo es uns nicht gut geht, wo wir nichts sehen, keinen Erfolg sehen, wo wir Zweifel haben über unseren Glauben, da möchten wir auch wieder, dass irgendetwas zum Anfassen haben, etwas Festes, was Handfestes, und wir kennen diese Versuchungen. Deswegen ist das alles für uns aufgeschrieben. Wir wissen, hoppla, da müssen wir vorsichtig sein, das sind jetzt Versuchungen. Für unser Herz, denn da drinnen sitzt eben alles, die Entscheidung, Gott gehorsam zu sein oder ihm auch ungehorsam zu sein. Aus dem Überfluss des Herzens redet der Mensch. Da gibt es das wunderschöne Lutherdeutsch: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das Herz kann aber auch gleichbedeutend sein mit unserem Gewissen. Da gibt es eine Stelle im 1. Johannesbrief, und zwar im 3. Kapitel, Verse 19 und 20, wo es heißt: Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Also unser Herz kann auch so etwas sein wie unser Gewissen. Es sagt uns, hoppla, hier hast du wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Auch wenn uns unser Herz verdammt, kann Gott größer sein und uns alles vergeben. Der Zustand des Herzens hat wesentlichen Einfluss auf das Handeln des Menschen. Auch wieder Sprüche 15, Vers 13. Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht, aber wenn das Herz bekümmert ist, dann fehlt auch der Mut. Darum kann es eben das Reine, das Gute oder eben das Böse und ungläubige Herz geben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, sagt Jesus, und ein böser bringt Böses hervor aus dem Bösen, denn wessen Herz voll ist, dessen Mund geht über. Lukas 6, 45. Auch gibt es ja das Beispiel aus den Evangelien, den vier verschiedenen Böden, dass jemand, der die Saat aussät, das Wort Gottes, das ausgesät wird, die ersten drei Böden sind eben leider nicht gut, aber der vierte Boden wird dann beschrieben, dass der Mensch in seinem guten Herzen das bewahrt und die Saat geht auf und trägt Frucht. Also alles geschieht im Herzen. Im Glauben passiert alles im Herzen. Und deswegen wird ja auch immer das Herz angesprochen. Dort drinnen trifft der Mensch die Entscheidung, Gott zu glauben, Gott zu vertrauen oder eben das nicht zu tun. Aber die Schrift lässt auch keinen Zweifel darüber, dass der natürliche Mensch in seinem Herzen böse, ungehorsam und selbstsüchtig ist. Deswegen verspricht Gott auch alttestamentliche Prophezeiung, Hesekiel 36, 26, ich gebe ihnen ein neues Herz. Das steinerne Herz in ihr, das reiße ich raus aus ihnen und ich gebe ihnen ein neues, ein fleischliches Herz, das mich sieht. Und Gott gibt uns jetzt den Auftrag, unser Herz zu behüten und zu beschützen vor äußerlichen, bösartigen Einflüssen. Denn das Herz kann leider verhärtet oder verstockt werden. Weil so vieles eben auf das Herz des Menschen ankommt, geht es im Glauben und in der Buße und in der Anbetung, wie ich schon gesagt habe, immer um das Herz. Soweit zur Einleitung. Was sind nun die Dinge, vor denen wir unser Herz schützen müssen? Im Prinzip kann man ja die Sündenliste hernehmen. Aus Galater 5, Kapitel 5, Vers 19, sieht man dann schon, wovor wir uns schützen müssen. Oder Markus, Kapitel 7, ich werde es dann noch vorlesen. Da wird aufgelistet, was eben die Dinge sind, die die Menschen nicht tun sollen, weil sie sonst die Ewigkeit bei Gott verpassen. Unzucht ist das Erste, das heißt außerehelicher Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr ist etwas Gutes, etwas von Gott geschenkt ist, aber hat einen Platz, und zwar in die Ehe zwischen Mann und Frau. Alles andere ist Sünde. Josef, der 11. Sohn Jakobs, der verkauft wurde nach Ägypten, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie er geflohen ist vor der Frau des Pontifar. Die hat ja ein Auge auf ihn geworfen, hat gesagt, das ist ein hübscher Junge, der gefällt mir. Er war aber dann so weit, dass er geflohen ist vor ihr. Er ist weggelaufen vor ihr. Und das ist auch ein Symbol für uns, dass wir nicht nur Sünde an ihr oder sie rangehen lassen sollen an uns oder sie eben vermeiden sollen, sondern wir sollen fliehen vor ihr. In Timotheus heißt es, flieht den Begierden der Jugend. Wir sollen weglaufen davon. Ich selber bin auch sehr unvernünftig, unglaublich und lasse Dinge zu in meinem Leben, wo ich mir später denke, das darf ich nicht tun. Ich habe keine Kontrolle. Ich habe auch keine Kontrolle über meine Begierden. Kann ich nicht. Ich muss fliehen. Da muss ich naiv sein wie ein Kind und mir dann vielleicht etwas Blödes sagen lassen, aber egal. Weglaufen ist das Beste. Wie Josef es gemacht hat. Josef ist davongelaufen. Ein anderes Beispiel ist auch Unreinheit. Da sagt Jesus, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All die bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Hier ging es ja um die Frage, dass die Pharisäer gesagt haben, ein Mensch muss sich vorher die Hände waschen, ansonsten ist er unrein. Ihr sagt, das ist ein Blödsinn. Alles kann der Mensch essen, ist nichts unrein. Wenn du es isst und dein Gebet darüber sprichst, ist es geheiligt. Damit kannst du alles essen. Aber eben unrein macht den Menschen alles, was vom Herzen herauskommt. Diese bösen Gedanken und schmutzigen Gedanken. Ich merke das auch oft in meinem Leben, dass ich da Dinge zulasse, so ähnlich wie Esau. Du kommst nach Hause von der Arbeit, bist müde, abgespannt, ach, was soll's, Mensch, gucken diesen Film an oder wie auch immer, und man ist eben nicht fokussiert auf Gott dabei. Für ein Linsengericht, für einen flüchtigen Genuss, akzeptiert man etwas in seinem Leben und sündigt dabei gegen Gott. Esau hat es gemacht. Er hat gesagt, ah, ich bin müde, Jakob, gib her das Linsengericht, ich möchte das haben. Und Jakob war schlau genug, hat gesagt, ja, dann will ich dann das Erstgeburtsrecht aber dafür haben. Das war Esau egal in dem Moment. Ja, okay. Wir können das nachvollziehen, wenn wir müde sind, abgespannt, frustriert oder sonst irgendetwas. Ach, was soll's. Und das ist die Gefahr dabei, dass wir das machen. Und das ist nicht gut. Sünde hat eben leider die, oder Satan hat die Taktik bei uns, dass er uns nach und nach versucht zu vergiften. Mit Arsen. Ja? Gibt immer eine kleine Dosis. Du stirbst nicht sofort. Sondern nach und nach wird der Mensch schwächer und irgendwann stirbt er. Eine kleine Dosis dort, eine kleine Dosis da und dann ist es vorbei. Ein Frosch, gibt es ja dieses schöne Beispiel, dass ein Frosch, der ins, Mann wollte einen Frosch essen und dann hat er einen Kochtopf gemacht und hat den heiß gemacht, das heißt, das Wasser hat gekocht und hat den lebendigen Frosch ins heiße Wasser reingegeben, der ist sofort rausgesprungen und ist weg und er konnte ihn nicht essen. Beim nächsten Mal war er klüger und hat den Frosch genommen und kaltes Wasser reingegeben und hat das stückweise wärmer gemacht und der Frosch blieb drinnen und hat sich dann kochen lassen bei lebendigem Leib. Und ähnlich ist es bei uns, wenn wir so nach und nach, wir wollen das nicht verändern, wir wollen nicht rausspringen, wir akzeptieren das Schlechte, wir sehen, wie es bergab geht, aber sind nicht mehr in der Lage, da rauszuspringen. Und das ist die katastrophale Folge der Sünde. Es soll ja auch nicht sein, dass wir Sündenmanagement betreiben, um Himmels Willen. Das ist nicht das Wichtigste für uns als Christen. Es ist ganz klar, Jesus hat uns rausgeholt aus dieser Welt, er liebt uns und wir haben ja sowieso nichts getan für Jesus, dass er uns angenommen hat. Das ist völlig logisch. Aber wenn wir in einer Beziehung mit Jesus leben, sollen wir seine Gebote halten. Auch Uli und ich sind jetzt 50 Jahre verheiratet und Treue, hat Uli oft erzählt, war ein hoher Maßstab in seinem Leben, aber weil er seiner Frau treu war, heißt das ja auch nicht, dass er gesetzlich war, oder? Aus Gesetz, sondern aus Liebe zu ihr hat er die Ehe nicht gebrochen und das ist ähnlich wie bei uns in unserem Verhältnis zu Jesus. Wir sind nicht gesetzlich, wenn wir Dinge nicht tun in unserem Glauben, sondern aus Liebe zu Gott halten wir die Gebote. Deswegen kriegen wir eben diese Ermahnungen und diese Aufforderungen, so darauf fokussiert zu sein und das eben wichtig zu nehmen in unserem Leben und auch uns bewusst zu sein, Sünde existiert, sie hat Einfluss auf uns, sie ist da. Wir erliegen der Versuchung, weil wir Menschen sind. Eva hat gesagt, die Schlange kam und betrog mich. Das ist die Sünde, das ist das Wesen. Es schaut zuerst so gut aus, es ist so schmackhaft, es ist so toll. Und am Ende ist es aber der Betrug. Du kommst drauf, es ist Betrug, es ist nichts. Man hat Gott betrogen. Deswegen wollte ich die Predigt beschließen mit einem Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, wo der Apostel schreibt im ersten Kapitel ab Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 6. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Amen.